So, ich begrüße Sie herzlich. Ich komme mit heute auf die philosophische Konzeption von Helmut Plessner zu sprechen. Uns geht es ja kernhaft um den Menschenbegriff und dafür steht in hohem Maße auch Helmut Plessners philosophische Anthropologie, der im Übrigen der Auffassung war, dass Philosophie per se als philosophische Anthropologie nur zu fassen sei. Ich werde mich im Wesentlichen auf Helmut Plessners Hauptschrift stützen, die Stufen des Organischen und der Mensch. Das ist in den gesammelten Schriften der Band 4 in der Suhrkamp-Ausgabe. Es gibt die Stufen des Organischen und der Mensch auch in diversen taschenbuchförmigen Ausgaben. Ja, wie Sie ja bereits wissen, kann Philosophie als allgemeinwissenschaftliche, orientierungswissenschaftliche und letztendlich menschenwissenschaftliche, jeweils epochenwirksame Theorie verstanden werden. Nun, Plessners Konzeption der philosophischen Anthropologie versteht sich vor dem Hintergrund des im 20. Jahrhundert transdisziplinär hervorbrechenden in die Spannung zwischen Biologie und Philosophie, das ist ja heute sehr aktuell, gebrachten Lebensbegriffes. Im Anschluss an die bereits von Hegel vertretene Auffassung, dass eine der kernhaften Aufgaben von Philosophie darin bestehe, ihre Zeit in Gedanken zu fassen, gelangt Plessner zu der Feststellung, dass die begriffliche Terminologie sich jeweils über die Jahrhunderte hinweg strukturiert oder verändert hat. Plessner kommt zu der Feststellung, dass die begriffliche Terminologie des 18. Jahrhunderts im Begriff der Vernunft kulminiert. Dafür steht hauptsächlich Kant. Die Terminologie des 19. Jahrhunderts mündet wiederum in den Begriff der Entwicklung. Dafür mag Hegel stehen. Und im 20. Jahrhundert erfolgt eine allgemeine Zentrierung auf den Begriff des Lebens. Nun, beim Vernunftbegriff des 18. Jahrhunderts handelt es sich um das aus der griechischen Antike in das 18. Jahrhundert heraufgeführte Verständnis eines zeitlos unbegrenzten Allgemeinen des Seins, auch des vernünftigen Seins. Beim Entwicklungsbegriff geht es um ein nach vorne hin unbegrenztes oder um fortschreitendes Werden und darin eingelagert den auf dem Verständnis der neuzeitlichen Wissenschaft und Technik beruhenden Fortschrittsgedanken. Und im Lebensbegriff des 20. Jahrhunderts geht es schließlich um den Gedanken eines prinzipiell unbegrenzten schöpferischen Potenzials, welches der Organisation des Lebendigen innewohnt. Dieser Gedanke der Organisation des Lebendigen lässt für Plessner erst das, was der Mensch ist, letztendlich begreifbar werden. Vorweg gesagt, für Plessner ist Leben zentrisch organisiert. Wenn man sich erinnert an den Lebensbegriff des Aristoteles, wie er ihn in seiner Physik formuliert hat, unterscheidet er ja zwischen zwei Arten von Lebewesen. Die einen, die durch anderes hervorgebracht werden, und die anderen, also zwei Arten von Dingen. Ja? Die einen, die durch anderes hervorgebracht werden, und Dinge, die von sich aus da sind. Die das daher, was sie sind, aus sich selber hervorbringen. und dafür steht der Begriff des Lebewesens, und hier schließt auch der Lebensbegriff oder der Begriff des lebendigen Organismus bei Helmut Plessner an. Wir Menschen, ist der Plessner der Auffassung, sind Lebewesen zunächst einmal, und wir sind zentrisch organisiert und positioniert. Wir müssen das, was wir sind, aus uns selber hervorbringen. Da werde ich dann im späteren noch genauer darauf eingehen. Gleichzeitig aber ist der Mensch ein Exzentriker. Der Mensch ist imstande, zum Unterschied von anderen Lebewesen, aus seinem inneren Zentrum bewusst herauszutreten. Und diese exzentrische Positionalität, die hier zustande kommt, wenn der Mensch aus sich selber heraustritt und in sich hineinblickt, diese Position, die er hier erblickt, ist der Ort des vernünftigen Ich. Namentlich das, was bei Kant der Ort des vernünftigen Ich auch gewesen ist. Dieses vernünftige Ich hat aber sein A priori nicht in einer, wie bei Kant, transzendentalen Sphäre, sondern im lebendigen Organismus selber. Nun, der Lebensbegriff des 20. Jahrhunderts, an den Helmut Plessner mit seinen Überlegungen anschließt, der Lebensbegriff des 20. Jahrhunderts und die darin eingelagerte Kreativität des Lebendigen, ergab sich für Plessner im Anschluss an den durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts in sich zusammengebrochenen Fortschrittsoptimismus. Also für Plessner deutet die Tatsache, dass das 20. Jahrhundert den Epochenbegriff des Lebens hervorgebracht hat, darin, dass eben das 20. Jahrhundert durch Zusammenbrüche gekennzeichnet ist, namentlich durch Zusammenbrüche, die einem scheinbar schier unbegrenzten Fortschrittsoptimismus innewohnten. Und da bringe ich Ihnen einmal ein Zitat aus den einleitenden Phasen der Stufen des Organischen und der Mensch. Das sagt hier in meiner Ausgabe, in der Werkausgabe auf Seite 37, Plessner Folgendes. Dass einer Zeit nun gerade dieser und kein anderer Begriff als Symbol oder Vorwand kommt, hat bestimmte Gründe. Erlösend wirkt ein Wort nur, wenn die Zeit sich zugleich in ihm ihre Rechtfertigung und ihr Gericht spricht. Nie war die rationalistische Ideologie enthusiasmierender und den Grund der Dinge aufschließender, als zu der Zeit, da um Freiheit, Natürlichkeit und Vernünftigkeit noch gekämpft werden musste, aber die feudale Gewalt mit ihrem Herzen schon für sie gewonnen war. Nie wirkte die evolutionistische Ideologie durchschlagender, Erkenntnis und Tat befruchtender, als in der Übergangsperiode des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts, da die patriarchalische Lebensordnung vor der beginnenden Technisierung, Industrialisierung und Kapitalisierung kapitulierte. Der große Augenblick für die Ideologie des Lebens kam mit dem Rückschlag gegen den Fortschrittsoptimismus, mit der Zivilisationsmüdigkeit, mit der Verzweiflung am schöpferischen Sinn des Sozialismus. Was bislang als letzte unverrückbare Möglichkeit gegolten hatte, Entwicklung und Fortschritt alles organischen Daseins und menschlichen Tuns in der Welt, begann eine wesentlich resignierte Zeit als Ideologie des expansiven Hochkapitalismus zu durchschauen. Mit diesem Erwachen kam aber auch die Sehnsucht nach einem neuen Traum, nach einer neuen Bezauberung. Nur, wovon ließ sich diese misstrauisch, skeptisch und relativ relativistisch gewordene Zeit, also jetzt des 20. Jahrhunderts, noch bezaubern? bezaubern konnte nur etwas Unbestreitbares, das diesseits aller Ideologien, diesseits von Gott und Staat, von Natur und Geschichte zu fassen war, aus dem vielleicht die Ideologien aufsteigen, von dem sie aber ebenso gewiss wieder verschlungen werden, das Leben. Also so die Deutung der Dominanz des Lebensbegriffes mit dem Einstieg in das 20. Jahrhundert bei Helmut Plessner. Nun, im Sinne des Versuches durch die Bezauberung des Lebensbegriffes, wie das Helmut Plessner sagt, aus den Rückschritten und Zerstörungen des 20. Jahrhunderts sich zu retten, kommt Plessner in diesem Zusammenhang vor allem auf zwei Positionen zu sprechen, von denen er seine eigene abgegrenzt wissen möchte, was das Verständnis oder die Fassung des Lebensbegriffes betrifft. Nämlich für diese Positionen stehen zwei Namen, nämlich Heidegger und Bergson. Für Heidegger verweist das lebendige Dasein des Menschen zunächst und in erster Linie auf die Beschränktheit und Endlichkeit seiner Existenz. Und aus der Not dieser ins endliche Dasein geworfenen Existenz und damit verbundenen Angst macht Heidegger eine Tugend, nämlich die Frage nach dem unsterblichen, unendlichen, essentiellen Grund des existenziellen Daseins. Die Frage, die Heidegger sich stellt, ist die Frage nach dem Sinn von Sein. Und der eigentliche Sinn alles Lebendigen ist in dieser Frage nach dem Sinn von Sein auch enthalten. Diese Organisation des Lebendigen als Quelle der Kreativität ist für Heidegger das Motiv für die Frage nach dem Sinn von Sein. Allerdings könnte man sagen, zäumt Heidegger, wenn man es aus der Sicht von Plessner betrachtet, das Pferd beim Schwanze auf, nämlich nicht, dass er vom lebendigen Sein ausgeht, sondern er geht aus vom Nichts, beziehungsweise von der Angst vor dem Nichts. Heideggers Grundkonzeption ist die einer Existenzialontologie. Der Mensch begegnet uns hier als in eine unbeschreibbare Vielfalt zerfallendes, ein Dasein geworfen, das also in eine unbeschreibliche Vielfalt zersprachelt ist gewissermaßen, und daraus resultiert die Angst des Menschen vor dem Nichts als im Sinne seiner eigenen Nichtigkeit. Und aus dieser Angst entsteht für Heidegger erst, aus dieser Befindlichkeit, aus dieser existenziellen Betroffenheit, die diese Angst produziert, entsteht erst für Heidegger das Motiv für die Frage nach dem Sein. Und von hier aus aber, also zunächst einmal ist die Stimmung der Angst, die den Menschen überwältigt bei Heidegger. Aus dieser Angst heraus entsteht ihm die drängende und dringliche Frage nach dem Sinn von Sein. Und mit diesem Sein, auf das Heidegger seine Theorie und Philosophie orientiert, von hier ausgehend formuliert Heidegger wiederum seine grundlegende Kritik an jeder Art von Menschenwissenschaft, wie sie zum Beispiel Helmut Plessner anstrebt, einschließlich der philosophischen Anthropologie. Nämlich in dem Sinn steht hier Heidegger jeder Art von Menschenwissenschaft und philosophischer Anthropologie äußerst distanziert gegenüber, als dass aus seiner Sicht die Menschenfrage zur Verschleierung nach der eigentlichen Frage führt, nämlich zur Verschleierung der Frage nach dem Sinn von Sein. Dagegen meint Heidegger, bestimmt sich das Menschsein einzig und allein aus seinem Verhältnis zum Sein. Daher gilt es, Sein als solches zu erfassen, und der Menschenbegriff werde von hier aus betrachtet sozusagen zu einem Randproblem von Philosophie. Ja, an diese Unendlichkeit und Unbegrenztheit des Seins, wie es begrifflich auch aus der Antike, aus dem Verständnis etwa eines Parmenides in das 20. Jahrhundert über Heidegger heraufgeführt worden ist, daran schließt auch Bergson. Für Bergson steht Leben als Metapher für das unbegrenzte, unabgrenzbare, rational weitgehend nicht bestimmbare Dahinströmen der Zeit. Während bei Heidegger Zeit den Charakter der endlichen Verzeitlichung und der Voraussetzung des unendlichen Seins bedeutet hat, geht es bei Bergson um die Unendlichkeit der Zeit als Lebensstrom, wie er das auch bezeichnet. Nun, im Rahmen der von Bergson präsentierten mehr oder weniger irrationalistischen Lebensphilosophie geht es darum, das innere Wesen des lebendigen Entwicklungsstromes, was immer das sei, intuitiv zu erfassen. Gemessen an dieser intuitiven Einsicht in das lebendige Dasein erweist sich jede Art des anthropologisch interessierten, rational argumentierenden, ja gar Anthropologie und Biologie und Mensch und lebendige biologische Organisation verknüpfendes Denken als mehr oder weniger peripher und vergessenswert. Nun, worum es dagegen bei Plessner geht, ist genau eben das Gegenteilige, nämlich der Versuch einer der Spekulation und Irrationalität weitgehend enthobenen Rekonstruktion des menschlichen Daseins aus den biologischen Entwicklungsbedingungen der in das Sein eingelagerten lebendigen Natur. Ohne dabei aber im Sinne eines schlecht verstandenen Primitivbiologismus oder Primitivdarwinismus vorgehen zu wollen. Also Plessner liegt es ferne, so vorzugehen, das Menschsein so zu verstehen, dass man es gewissermaßen bereits als keimhaft in der Natur angelegt betrachtet werden könnte, wie das ein schlechter Darwinismus vielleicht ins Auge fassen würde. Nun, die Philosophie von Plessner versteht sich im Sinne des anthropologischen Fokus trotzdem als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Oder eben deswegen als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Das ist auch das Grundkonzept seiner philosophischen Anthropologie. Bei Plessner also Folgendes immer wieder betont, nämlich Philosophie ist per se philosophische Anthropologie, und daher wird das die philosophische Anthropologie nicht klein geschrieben, sondern das Philosophische der philosophischen Anthropologie ist groß zu schreiben, ist Plessner der Auffassung. Also philosophische Anthropologie im Sinne einer allgemeinen Wissenschaft vom Menschen. Aber, ich habe bereits betont, Plessner ist daran gelegen, das, was der Mensch ist, aus seinen lebendigen Bedingungen der Existenz heraus zu rekonstruieren. Also sich jetzt nicht spekulativen Überlegungen hinzugeben, sondern sich rekonstruktiv zu verhalten. Und daher ist für Plessner der Mensch zunächst einmal ein Lebewesen, wie alle anderen Lebewesen auch, und damit eingebunden in einen übergreifenden Naturzusammenhang. Der Mensch schließt dabei mit seiner Körperlichkeit an die organische Natur an, ohne aber in einem linearen, schlechtabilistischen Sinne aus der Natur heraus linear abgeleitet werden zu können. Die organische Natur bietet nur die lebendige Grundlage, an welche die humanspezifische Organisation des Lebendigen anschließen kann. Das, was der Mensch in seiner Humanspezifität ist, muss er allerdings erst höchst eigentätig und selbstständig ausbilden. Worum es Plessner daher geht, ist die Rekonstruktion der strukturellen Konstitutionsbedingungen des organisch Lebendigen, aus denen heraus sich die menschliche Lebensform weiterhin rekonstruieren und erklären lässt. Das heißt, es geht hier um Bedingungen, welche die biologisch funktionalen Strukturen des Lebensvorgangs und damit auch die Position des Menschen als Lebewesen erklärbar machen sollen. Die biologische Natur wird nicht im Sinne eines reduktionistischen Kurzschlusses hier eingeführt, sondern sie ist vielmehr das entwicklungslogisch zu erschließende Terrain, an welches die evolutionäre Ausarbeitung menschlicher Lebensbedingungen als eigenständiger Prozess anschließen kann. Die auf diese Weise gestellte Aufgabe der Rekonstruktion des menschlichen Daseins aus der naturalen Grundlage der anthropologischen Verfassung kann sich weder mit einem empirisch-biologistischen Reduktionismus begnügen, noch mit irgendeiner Spielart des spekulativen Apriorismus. Das gilt insbesondere für die gerade heute wieder aktuell gewordene Körper-Geist- bzw. Geist-Gehirn-Debatte. Ich bringe Ihnen noch einen Zitatausschnitt in diesem Zusammenhang, was Helmut Plessners Stufen des Organischen und der Mensch auf der Seite 39 und der folgenden. Da sagt Plessner zum Verhältnis von Empirismus-Apriorismus. Also Empirismus, also ich komme noch einmal auf ein in vorigen Veranstaltungen ausgeführtes zurück, damit wir die Sache noch besser einordnen können. Sie erinnern sich, Kant war ja daran gelegen, diesen scheinbaren Widerspruch oder das Auseinanderklaffen zweier Konzeptionen, nämlich des Empirismus und des Rationalismus, zu überwinden. Und seine Konzeption war eine transzendentalphilosophische, dass wir zwar nicht der empirischen Erfahrung enthoben sind, also dass wir nicht der Erfahrung enthoben sind, aber dass wir, wenn wir Erfahrungen machen wollen, die einen erkenntnisgewinnenden Charakter haben, unsere Kategorien mit sinnlichen Anschauungen verknüpfen müssen. Allerdings ist Plessner der Auffassung, dass der Mensch mit seinen Eigenschaften vor allem die Möglichkeit zu haben, Kategorien zu bilden, a priorisch konstituiert ist, beziehungsweise dass die zentralen Kategorien, die da lauten Kausalität, Relationalität und so weiter, uns a priori gegeben sind. Und von dem aus leitet Kant sozusagen den Gang seiner Überlegungen weiter. Und jetzt ist auch Plessner gegenüber empiristisch-reduktionistischen Konzeptionen wie Kant skeptisch gegenüber, da steht ihnen kritisch gegenüber, aber gleichzeitig begnügt sich auch Plessner nicht mit dem kantischen A priori im Sinne seines rekonstruktiven Versuches. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir Menschen von vornherein so sind, wie wir sind, sondern wir müssen auch reflektieren, wie wir zu dem geworden sind, was wir sind. Und das bedeutet die Aufgabe der Rekonstruktion der anthropologischen Verfasstheit aus der Organisation des Lebendigen. Ja, und daher sagt Plessner, auch diese alte Alternative zwischen Empirismus und Apriorismus, also entweder ist der Mensch mit allen seinen Eigenschaften, körperlich und geistig, das letzte Glied der organischen Entwicklung auf der Erde, also das wäre sozusagen also der Apriorismus, dann ist sein Bewusstsein, sein Gewissen, sein Intellekt, das Formensystem seines Geistes und damit seine Kultur, entschuldigen Sie, das wäre der reduktionistische, also Empirismus, ja. Ich fange nochmal mit dem Satz an, sonst ist es zu verwirrend. Also entweder ist der Mensch mit all seinen Eigenschaften, körperlich und geistig, das letzte Glied der organischen Entwicklung auf der Erde. Dann ist sein Bewusstsein, sein Gewissen, sein Intellekt, das Formensystem seines Geistes und damit seine Kultur ein Naturprodukt. Das Resultat der Großhirnentwicklung. Genau das sagen heute die Hardliner der kognitiven Neurobiologie. Des aufrechten Ganges, bestimmter Veränderungen, der inneren Selektion und so weiter. Wie es zu diesem Resultat kommt und aus körperlichen Tatsachen geistige Dimensionen werden, bleibt allerdings ganz rätselhaft. Also wie springt jetzt aus der Natur der Geist heraus, das bleibt rätselhaft. Das ist die eine. Die andere Alternative, die aprioristische, ist folgende. Oder seine eigene Naturgeschichte in Verbindung mit der Geschichte der Organismen ist, wie die ganze Natur, eine Konstruktion des Menschen nach Maßgabe der a priorischen Grundformen seines Geistes und im Rahmen seines Bewusstseins. Das heißt, die Natur existiert in Wirklichkeit nicht als solche, sondern ist ein a priorisches Konstrukt. Ja, das wäre die Gegenposition, die hier Plessner sozusagen in Stellung bringt. Aber auch mit der ist er nicht zufrieden. Denn er sagt, wie freilich der schöpferische Geist zu dieser konkreten Existenz in einem Menschen, zu dieser Abhängigkeit von seinen physischen Eigenschaften kommt, bleibt rätselhaft. Wozu braucht ein solcher Geist, der imstande ist, a priorisch von sich auszugehen, einen Körper? Da hat auch Platon gemeint, richtig, den Körper braucht man nicht, der ist nur ein Hindernis. Entscheidend ist die Seele und auf die sollten wir uns orientieren. Und Plessner spricht aber in diesem Zusammenhang vom Doppelaspekt und vom Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Und damit bindet sich Plessner, also Plessner spricht sich ja einerseits klar gegen jede Art des Dualismus aus, er ist ein strikter Antikartesianer, weil wir sozusagen eben nicht von der reinen Res Cogitans ausgehen können und nicht sagen können, unsere Körperlichkeit, die schieben wir in den unbestimmten Raum der Res Extensa, die hat mit uns im eigentlichen Sinne nichts zu tun, so geht es nicht. Anstattdessen lässt sich die Überlegung, Grundüberlegung von Plessner auf Aristoteles zurückbinden. Denn Aristoteles war in seiner Seelenlehre noch der Auffassung, dass eine Seele ohne Körper nicht zu haben ist und umgekehrt. Für Aristoteles war die Seele das Organisationsprinzip alles Lebendigen. Und Aristoteles unterschied dann auch noch zwischen der Körperseele und der Geistseele bzw. Vernunftseele, aber auch diese war nicht bereit, enthoben jeder Körperlichkeit denken zu wollen. Wenngleich auch der Geist selber für sich sprechen kann, ohne jetzt in seinem für sich selber sprechen, sich körperlich direkt äußern zu müssen. Man kann sich das etwa so vorstellen, ich werde das dann bei Piaget Ihnen zeigen. Man kann sich das von der kognitiven Seite her vorstellen. Warum können frühkindliche Individuen, das heißt überhaupt Kinder bis zum 12. Lebensjahr, keine komplexen Gleichungen lösen, keine Differentialrechnungen machen. Warum? Weil sie nicht imstande sind, bar jeder sinnlichen Anschauung zu denken. Ja? Und das ist aber für ein komplexes mathematisches Problem notwendig. Ne? Piaget zeigt das auch uns. Ne? Er zeigt, dass Kinder bis zum 12. Lebensjahr für alles, was sie denken, einen sinnlich anschaulichen Anhalt brauchen. Und dann gehen sie aber, Kant hat ja gesagt, also es muss immer den Zusammenhang geben von Anschauung und Begriff. Aber es ist, wenn man begrifflich mit Begriffen arbeitet, ne? Dann geht man mit Kant über Kant hinaus. Da muss man komplex abstrahieren können. Da muss man, wie Piaget das uns sagen wird, darauf werde ich ja noch zurückkommen in dieser Vorlesung, imstande sein, mit formalen Operationen kognitiv zu operieren. Also eine formale Operation ist zum Beispiel das, wenn ich jetzt also Ursache und Wirkung als Relation denke, ohne aber eine konkrete Ursache vor Augen zu haben. Ich überlege, wie funktioniert das Ursache-Wirkungsprinzip als solches. Ne? Dann operiere ich mit einer formalen Operation, ne? Ohne mich auf eine sinnliche Anschauung zu stützen, höchstens beispielhaft, ne? Um das, was ich denke, zu erörtern. Ja, und jetzt ist das auch die Überlegung, in die Plessner geht. Ja? Wir können zwar abstrakt denken, aber wir können sozusagen nicht körperlos abstrakt denken. Das geht nicht. Ja? Wir können uns der sinnlichen Anschauung entschlagen, sobald wir dafür lernfähig sind, geworden sind, aber wir können nicht auf unsere Körperlichkeit verzichten. Und das war genau die Auffassung des Aristoteles. Ne? Wenn Aristoteles zum Beispiel sagt, also die Geistseele ist nicht leidensfähig, ne? Dann denkt man sich, was will er uns damit sagen? Ne? Weil das könnte ja heißen, die Geistseele ist nicht leidensfähig, das heißt, wir können mit unserem mit unserer reinen Vernunft, würde Kant sagen, nichts aufnehmen. Ne? Das heißt, wir könnten nichts erkennen. Wozu bräuchten wir dann den Geist, wenn wir dann mit dem Geiste gerade zur Erkenntnis unfähig würden? Aber so hat es Aristoteles nicht gemeint. Er hat gemeint, mit Hilfe unseres Geistes bringen wir ganz bestimmte kategoriale Formen hervor, mit denen wir, die wir sozusagen aus uns heraussetzen und wieder in uns hereinholen. Wir nehmen sozusagen das auf in unserer Erkenntnis, was wir selber hervorbringen. Kurzum gesagt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das Bar jeder Körperlichkeit schaffen. Dieser Auffassung war Aristoteles niemals. Und dieser Auffassung ist auch Plessner nicht. Hingegen waren Platon und Descartes schon dieser Auffassung, beziehungsweise folgt diese Auffassung aus der Logik ihrer Argumente. Ja, für Plessner, ich werde dann noch darauf einzugehen, ist sehr wichtig, also dieser Begriff des Doppelaspekts, der stehen mag, also für Körper und Geist, aber der für Plessner viel allgemeiner gefasst ist. Und der Doppelaspekt meint Plessner, dass wir, dass jedes Lebewesen ein Außen und ein Innen hat. Ja? Etwas, was sozusagen wo sich sein Körper nach außen wendet, wo wir uns körperlich ausdrücken und wo wir etwas aufnehmen und in unserem Inneren verarbeiten müssen. Ich kann Ihnen kurz auch, ich werde noch einmal darauf zurückkommen, selber versuchen, drei Kriterien zu formulieren, mit denen der Begriff des Lebendigen zu fassen wäre. Ja? Ich nenne die drei Begriffe und erkläre es gleich, nämlich Eigenaktivität, Innen-Außen-Differenz und Informationsverarbeitungskompetenz. Ja? Was meine ich damit? Jedes, zum Unterschied von toter Materie zum Beispiel, ist jedes Lebewesen eigenaktiv. Es bringt das, was es ist, aus sich selber hervor. Das ist die Grundbedingung jeden Lebens. Jeder Einzeller bewegt sich eigenaktiv in seinem Umfeld. Ja, ohne dem ist Leben nicht möglich. Aber auch jeder Einzeller grenzt sich schon von seiner Umgebung durch seine Zellhaut ab. Es gibt also den Innen-Außen-Unterschied. Und das, was der Einzeller ist und das, was jedes Lebewesen, auch jeder komplexe Organismus ist, bringt er aus seiner inneren Veranlagtheit her hervor und stößt dadurch auf Umgebungsbedingungen, die er wieder impulshaft in sich hineinnimmt und verarbeitet, entweder physisch oder kognitiv oder in der Regel beides. Ja? Und diese Verarbeitung eines Außenimpulses, die kognitive und auch physische Verarbeitung eines Außenimpulses besetze ich mit dem Begriff der Informationsverarbeitung. Vor allem die kognitive Verarbeitung eines Außenimpulses besetze ich mit dem Begriff der Informationsverarbeitung. Also noch einmal, Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied und Informationsverarbeitung, das sind die drei Grundkriterien alles Lebendigen. Ein in seinem Flüssigkeitsumfeld schwimmendes Pantoffeltierchen wird nicht blind in das Flüssigkeitsumfeld eingelassenes Mikrosäuretröpfchen reinschwimmen, es wird ausweichen. Das haben Experimente bestätigt. Ja? Das heißt, es hat in seiner Eigenaktivität, die scheinbar ungerichtet ist, aber nicht wirklich ungerichtet ist, die Information verarbeitet, dass sich in seiner Umgebung ein Säuretröpfchen befindet und weicht aus. Ja? Es hat keine Augen, keine Ohren, gar nichts, ja? Aber es kann einem Säuretröpfchen entkommen. Ja. Bei Plessner steht für diesen Innen-Außen-Unterschiedlichkeit der Begriff des Doppelaspekts. Dieser Begriff des Doppelaspekts wird sich für seine gesamte Theorie als zentrale Kategorie, als Schlüsselkategorie erweisen. Wobei Plessner sich nicht begnügt, bloß den Innen-Außen-Unterschied zu benennen, das ist auch wichtig, sondern betont, dass es sich hier um einen Richtungsunterschied handelt. Ja, das Innen ist nach außen gerichtet, ja, und das, was äußerlich begegnet, wird nach innen gerichtet, damit es informationsverarbeitet werden kann, ne? Klarerweise, würde ich sagen. Ne? Und ich werde ja noch mehrmals, ich skizziere jetzt nur mal grob, also den Hintergrund der Plessnerschen Theorie. Plessner wird immer wieder betonen, dass diese Innen-Außen-Differenz, diese Doppelaspektivität als Richtungsunterschied so zu fassen ist, dass man nicht die beiden Richtungen beliebig umkehren kann. Ja? Man kann nicht das Äußere als Ausgangsrichtung nehmen. Ein Lebewesen muss sich aus sich selber herausrichten, das ist die Grundrichtung jedes Lebewesens und daher ist die von innen nach außen Gerichtetheit im Sinne der Eigenaktivität das, von dem auszugehen ist. Würde man eine Richtungsumkehr vollziehen, würde das heißen, dass jedes Lebewesen, und diese Annahmen und Theorien gab es ja auch, dass jedes Lebewesen, wir Menschen, also eingeschlossen, von äußeren Impulsen her determiniert ist und nur reagiert auf seine Umgebungsbedingungen, ohne selber was dazu zu tun. Und genau das, will uns Plessner sagen, ist falsch. So geht's nicht. Wir werden dann zu sprechen kommen auf den Begriff der Grenze, namentlich der Körpergrenze, wie ihn Plessner sieht, für jeden lebendigen Organismus. Plessner ist der Auffassung, jedes Lebewesen ist selber grenzsetzend. Nicht von außen her wird die Körpergrenze eines Lebewesens bestimmt, sondern das Lebewesen bringt seine eigene Körpergrenze, indem es mit seiner Körperlichkeit gegeben ist und seine Körperlichkeit eigenaktiv selber hervorbringt, auch selber hervor, bringt auch selber hervor seine Körpergrenze. Ja? Also Lebewesen sind grenzsetzend. Man kann sich das ja vorstellen, ne? Was sind Versuche, Körpergrenzen eines Lebewesens zu beeinträchtigen. Ne? Ja, sie stehen in der U-Bahn und jemand drängt sie ins Eck und sie können nicht mehr atmen. Ne? Dann erfolgt eine unfreiwillige Richtungsumkehr im Sinne der Doppelaspektivität. Ne? Sie bringen das, was sie sind und auch ihre Körpergrenze nicht mehr aus sich selber hervor, sondern ihre Körpergrenze wird von außen sozusagen ein wenig deformiert und das ist unangenehm. Ne? Das kann, wenn es grob zugeht, tödlich enden. Das steht im also letztendlich der krasse Gegensatz zur eigenaktiven Grenzsetzung jedes Lebewesens ist die strikte Setzung seiner Grenze von außen. Das heißt die völlige Einschränkung eines Lebewesens, in dem die Grenzen radikal von außen gezogen werden und das ist der Tod jedes Lebewesens, wenn es sich radikal zuspitzt. Bitte. Na, wie sie ihren Körper im Raum bewegen, ja, das ist eine andere Sache, raumzeitlich, ja. Aber ihre Körpergrenze, ja, wenn ihnen jemand einen Schlag versetzt und dringt in ihre Körperzone ein, dann wird ihre Körpergrenze von außen bestimmt, ja. Wenn sie aber sagen, das sind jetzt einfache Beispiele, es ist in Wirklichkeit komplex, aber nur damit wir es einmal ein bisschen sozusagen anpeilen. Nicht? Wenn Sie sagen, mein Bauch ist mir zu fett, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, ja? Dann bestimmen Sie Ihre Körpergrenzen in dieser Richtung. Ja? Wenn das jemand von außen macht, nicht? Indem er Sie beliebig nicht essen lässt, nicht? Und hungern lässt, nicht? Dann werden sie in ihrer Autonomie als Lebewesen beeinträchtigt. Ne? Das meint Plessner damit das Lebewesen grenzsetzend sind. Ne? Also das von außen Eindringen in die eigenen Körperzonen ist immer unangenehm, schmerzhaft, überschmerzhaft bis tödlich.
Ne? Handlungen von anderen Menschen oder so und nicht auf jetzt Naturgesetze.
Na, auf die Körperlichkeit als solche. Ja? So wie ihr Körper ist, bringen sie selber hervor. Niemand anderer hat für sie ihren Körper gebaut, das haben sie selber gemacht. Ja? Und zwar zunächst einmal, wie wir das wissen, nicht? wie ein menschliches Leben beginnt, nicht? Also eigenaktive, zunächst einmal gengesteuerte Mehrzellbildungen, Organbildungen, nicht? Dann bis hin also über sensomotorische Reaktionen bei der Aufnahme der Nahrung, bis hin also zur, wenn wir jetzt nur bei der Ernährung bleiben, bis zur bewussten Nahrungsaufnahme, ne? Beziehungsweise also jedes Individuum in diesem Raum ist im Sinne des Aristoteles ein unteilbares, unverwechselbares und genau das hat damit zu tun. Ne? Die äußerliche Unverwechselbarkeit hat damit zu tun, dass jede und jeder von uns die eigene Körperlichkeit eigenaktiv autonom hervorgebracht hat, ohne Einmischung von außen. Ja? Bitte.
Aber das jetzt von außen beeinflusst, beispielsweise hätte ich völlig andere Körpermaße, wenn ich mich im Vakuum befinden würde, statt in einer Atmosphäre, in der stärker Luftdruck herrscht.
Ja. Das ist schon klar. Ne? Daher ist es ja sich auch nicht, ist es nicht einfach, sich in einem Vakuum zu befinden. Ne? Wir gehen aus jenem Naturzusammenhang, in den wir, uns körperlich lebendig halten zu können, leben können als Lebewesen. Ne? Und das ist nun mal nicht das Vakuum. Ne? Würden Sie in ein Vakuum versetzt, dann wären Ihre Körpergrenzen bedroht. Ne? Und Ihr Leben wäre damit auch bedroht. Ja, ich werde da in den weiteren Ausführungen bei den, mich also bei den Grundbegriffen, die die Kernbegriffe seiner Theorie ausmachen, bei Plessner aufhalten. Und das werden vor allem drei Begriffe zunächst sein. Der Begriff des Doppelaspekts oder der Doppelaspektivität, also was mit diesem Innen-Außen-Unterschied alles zusammenhängt. Den Begriff der Positionalität und den Begriff der Grenze. Das wären drei Grundbegriffe, mit denen man das, was für Lebewesen entscheidend ist, aus der Sicht von Plessner fassen kann. Und in den nächsten Schritten werde ich mich dann der Humanspezifizierung zuwenden. Und diese, ich nehme das jetzt noch einmal gleich vorweg, ich deute es nur an, werde das dann ausführen, die humanspezifische Differenz ist für Plessner gegeben mit dem Begriff der Exzentrizität oder mit dem Begriff der exzentrischen Positionalität. Ja. Alle Lebewesen, wir Menschen, uns Menschen inbegriffen, sind zentrisch positioniert, bringen das, was sie sind, aus sich selber heraus. Nur der Mensch ist imstande, sich zu exzentrieren, und dafür steht bei Plessner der Begriff der exzentrischen Positionalität. Und mit diesem Begriff der exzentrischen Positionalität fügt sich dann auch bei Plessner der Begriff des Geistes als humanspezifischer Begriff, als Begriff, der die Humanspezifizierung deutlich macht. Der Begriff des Geistes, Geist ist für Plessner konstituiert durch unsere humanspezifische Verankerung in drei Weltdimensionen, nämlich in der Außenwelt, namentlich in der naturalen Außenwelt, in der Innenwelt, also wenn Sie wollen, in unserer psychischen Innenwelt und in der sozialen Mitwelt. Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt sind jene drei Dimensionen, die zur Bildung des Geistes nur führen können. Aber darauf werde ich dann eher gegen, also wenn ich sozusagen Plessner zu Ende bringe, in den nächsten Stunden zu sprechen kommen. Also ich habe es etwa so angesetzt, dass ich also wir mit Plessner zwei bis drei Vorlesungseinheiten verbringen werden. Ja, ich möchte zunächst einmal noch ansatzweise für die verbleibenden 10 Minuten, die ich für meine beanspruchte Vorlesungsstunde, wo ich selbst spreche, dazu verwenden, um den Begriff des Doppelaspektes noch weiter zu erörtern. Also wie gesagt, der Begriff des Doppelaspekts betrifft diesen Innen-Außen-Unterschied, der jedem Lebewesen zukommt. Leben lässt sich eine zwischen Innen-Außendimensionen aufgespannte, dynamisch prozessierende, im Sinne der Entwicklung gerichtete, für Plessner positionale Bewegung verstehen, wobei die Ausgangsposition sich im je individuellen bestimmbaren lebendigen Organismus selbst findet. Und dazu ein Zitat auf Seite 187 jetzt meines Textes. Plessner sagt, Leben ist Bewegung. Da ist er auch wieder d'accord mit Aristoteles, für den Bewegung in seiner Naturphilosophie, namentlich in seiner Physik, also ein übergreifender Begriff ist. Leben ist Bewegung, kann ohne Bewegung nicht stattfinden. Auch wenn die Erfahrung diesen Satz nicht durchgängig bestätigt gefunden hätte, stünde seine Wahrheit aus a priorischer Notwendigkeit fest. Ein Ding positionalen Charakters, also ein Ding, das eine Position hat, und zwar eine eigenaktive, aus sich selbst hervorbringende Position. Ja? Ein Ding positionalen Charakters kann nur sein, indem es wird. Man könnte sagen, ein lebendiger Organismus kann nur sein, indem er wird. Der Prozess ist die Weise seines Seins. Ja? Und damit steht Plessner krass natürlich im Gegensatz zu Heidegger, ne? Eben aus diesen Gründen, weil er sozusagen Sein einfach als solche festhalten wollte, dem Sein jedes Werden absprechen wollte. Und jede Prozessualität absprechen wollte. Der lebendige Organismus ist zunächst, könnte man sagen, von außen betrachtet ein Ding, das sich wie jedes andere Ding oder wie jedes andere Objekt durch seine raumzeitliche äußere Gegenständlichkeit einmal erfassen lässt. Die so angesprochene äußere oder äußerliche Gegenständlichkeit beinhaltet per se bereits einen Hinweis auf eine ihr gegenüberstehende, sie als äußere Gegenständlichkeit realisierende Innerlichkeit. Zur Gegenständlichkeit, argumentiert Plessner, gehört ein Wogegen. Also wenn ich einen Gegenstand habe, dann habe ich etwas gegenüber, dann befindet sich etwas zu mir in Gegenlage. Es gibt also ein Wogegen. Und dieses Wogegen geht aber nicht vom Gegenstand aus, sondern von einer Instanz, welche den Gegenstand als ihr Wogegen realisiert. Ich realisiere, da ist etwas mir gegenüber. Diese Instanz ist nichts anderes als das positionale Aktivitätszentrum eines individuellen Organismus, der eben ein Gegenüber hat und der imstande ist, sich in Gegenlage zu einem gegenständlichen Gegenüber zu bringen. Entweder reaktiv, instinktiv oder auf höherer Ebene reflektierend bewusst. Eine kleine Einblendung, wir werden noch einmal darauf zurückkommen. Frühestkindliche Individuum in den ersten Lebenswochen fallen unmittelbar mit ihrer Umgebung zusammen, kognitiv. Ja. Sie können kognitiv kein Gegenüber, das sie von ihnen selber abgrenzen können, realisieren. Ja. Es gibt nur Außenimpulse, auf die reagiert wird, und das fällt alles in eins zusammen. Das Erste, was ein frühestkindliches Individuum lernt, ist, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu bringen, ein Gegenüber zu realisieren. Ja, das ist das Erste, was ein frühkindliches Individuum, können wir sagen, lernt. Auf Humanebene. Ja, diese Gegenständlichkeit des Gegenüber repräsentiert somit eine relationale Beziehung zwischen der Innendimension des Organismus und seiner Außendimension. Und wichtig ist dabei, ich wiederhole das, habe das bereits auch angedeutet oder gesagt, wichtig ist dabei, dass diese beiden Momente der Doppelaspektivität bei Plessner, das Innen und das Außen, nicht als statisch fixierte Momente zu betrachten sind, wo die äußere Seite die akzidentielle Oberfläche wäre und die innere Seite das substanzielle Wesen. So ist das nicht gemeint, sondern es ist vielmehr so, dass Innen und Außen als Richtungsdimensionen zu fassen sind. Das heißt, es geht um die Innen- und Außengerichtetheit des eigenaktiv sich bewegenden Organismus. Und entscheidend wichtig ist dabei, dass die Relation zwischen den beiden Richtungen, zwischen der Innen- und der Außendimension, nicht umkehrbar sind. Das heißt, die Relation zwischen den beiden Richtungen, zwischen innen und außen, bestimmt sich daraus, dass zum einen wir Außenrichtung etwas, der lebendige Organismus sich einer Entität zuwendet, die gegenständlich erscheint, während via Innenrichtung das Wogegen als kognitive Aktivität gegenüber dem Gegenstand in Stellung gebracht wird. Das ist das, was ich mit Informationsverarbeitung besetzen möchte. Es gibt ein Wogegen, aber um dieses Wogegen zu realisieren, muss ich das Wogegen erfassen als Information, also muss ich den Impuls eines Wogegen erfassen und als Information verarbeiten, damit ich überhaupt ein Wogegen realisieren kann. Also ein Meerschweinchen, dem Sie ein Frankfurter Futter Würstel in den Käfig werfen, wird dieses Würstel nicht als Information verarbeiten können. Es wird es nicht schnappen. Es wird daran vorbeirennen. Es wird es nicht beachten. Ist für ihn keine Information. Ne? Es realisiert nicht dieses würstelhafte Wogegen. Wenn Sie dagegen dem Meerschweinchen Maiskörner hinstreuen, dann wird es dieses Wogegen erfassen, als fressbare Information verarbeiten und zuschnappen. Ja, also soweit jetzt also zur Innen-Außen-Differenz, zur Doppelaspektivität bei Helmut Plessner in einem ersten Anlauf. Ich werde mich dann das nächste Mal und dann das übernächste Mal noch näher zu Plessner äußern, und da wird noch mehrmals dieser Begriff der Doppelaspektivität ins Spiel kommen. Gut, für heute habe ich eine Stunde zu Ihnen gesprochen, ich schließe damit ab und frage Sie, ob Sie Ihrerseits Fragen haben, Verständnisfragen, kritische Fragen, bitte.